This podcast is brought to you by LMU Munich.
Hallo zusammen. Heute geht es um die Fourier-Reihe der Sägezahnfunktion. Was ist überhaupt eine Fourier-Reihe und wo braucht man sie? Fourier-Reihen braucht man immer dann, wenn man ein Signal verarbeitet, zum Beispiel in der Optik oder auch in der Akustik. Wenn man sich zum Beispiel das Licht der Sonne anschaut oder irgendeine andere Lichtquelle, dann ist es erstmal irgendein Signal, das von der Zeit abhängt. Und man kann sich aber fragen, könnte ich denn dieses Signal nicht als Überlagerung, also als Linearkombination von Sinusschwingungen darstellen? Ihr wisst ja, dass monochromatisches Licht Licht gleicher Frequenz ist, das lässt sich also als Sinus darstellen. Und dann liegt ja die Vermutung nahe, dass ich jedes Signal als irgendeine Überlagerung von monochromatischen Anteilen darstellen kann. Das Problem ist, Sinus alleine reicht uns nicht. Wir brauchen noch den Cosinus. Warum ist das so? Die Sinusfunktion ist punktsymmetrisch und in der Regel sind die allerwenigsten Funktionen punktsymmetrisch. Eine allgemeine Funktion ist in der Regel weder punktsymmetrisch noch achsensymmetrisch und deswegen brauchen wir für den punktsymmetrischen Anteil den Sinus und für den achsensymmetrischen Anteil den Cosinus. Diese Sinus- und Cosinusreihen, die gibt's, aber ihr wisst ja, Sinus und Cosinus lassen sich beide durch Exponentialfunktionen, komplexe Exponentialfunktionen darstellen, so wie hier hingeschrieben. Und mit diesen komplexen Exponentialfunktionen ist es rechnerisch leichter zu arbeiten. Denn statt zwei unterschiedliche Funktionstypen Sinus und Cosinus im Spiel zu haben, habe ich nur noch komplexe Exponentialfunktionen, vielleicht mit unterschiedlichen Vorzeichen im Exponenten. Man kann das sehen als eine Basistransformation. Also ich kann die Funktionen, in denen ich meine Funktion entwickle, Sinus und Cosinus oder eben die Exponentialfunktion e hoch ix und e hoch minus ix als eine Art Basisvektoren im Funktionenraum betrachten. Und dann sind diese Formeln hier oben nichts anderes wie eine Basistransformation. Wir können die Koeffizienten dieser Transformationsmatrix hier ablesen. Also im Sinus habe ich 1 über 2i und minus 1 über 2i. Und im Cosinus habe ich 1/2 und minus 1/2. Also ihr seht, das sieht ganz so aus wie eine Basistransformation. Und tatsächlich, wenn ich mir in der Exponentialfunktion Basis diese Reihenentwicklung anschaue, dann habe ich hier meine Exponentialfunktion. Das sind quasi meine Basisvektoren. Und ich habe irgendwelche Koeffizienten, irgendwelche Komponenten von meiner Entwicklung, meine Fn's, das sind dann die Fourier-Koeffizienten. Ja, so sieht die Entwicklung in dieser Exponentialbasis aus und das ist die Fourier-Reihenentwicklung. Lasst uns nochmal genauer hinsehen. Nachdem unser Summationsindex n von minus unendlich bis plus unendlich läuft, haben wir hier tatsächlich sowohl die positiven als auch die negativen Exponenten in den Exponentialfunktionen dabei. Wir haben hier einen Vorfaktor 1 durch L, wobei L die Länge des Intervalls ist, das sich immer wieder wiederholt. Also eine beliebige Funktion lässt sich gar nicht als Fourier-Reihe darstellen. Das funktioniert nur bei periodischen Funktionen und L ist also die Periode dieser periodischen Funktion. Lasst uns das an einem Beispiel anschauen. Ich habe hier irgendeine ganz wilde Funktion gezeichnet und ihr seht, diese Funktion ist periodisch, also irgendwie geht sie hier hoch und runter und wieder hoch und dann wiederholt sich das Ganze. Sie geht schon wieder hoch, runter und wieder hoch und noch eine dritte Periode, hoch, runter und wieder hoch. Also wir haben hier drei Perioden und in jeder Periode passiert irgendwas und in weiteren Perioden wiederholt sich das. Nun ist es egal, welches Intervall man sich hier rausgreift. Man kann das beliebig verschieben, also die untere Grenze habe ich mal x0 genannt. Die obere Grenze ist dann um die Länge dieses Intervalls größer, also x0 plus L. Wo ich aber mit x0 starte, ist vollkommen egal. Ich habe hier eine Art Maßstab vorbereitet mit der Länge des Intervalls und ich kann dieses Maßstab anlegen, wo ich möchte, zum Beispiel hier. Und ich kann also von hier bis hier mein Intervall setzen. Es ist völlig egal, wo ich anfange, wo ich ende, nur die Länge ist entscheidend. Ja, das ist also mein L, die Länge des Intervalls, in dem meine Funktion sich ändert. Dann kommt die Exponentialfunktion e hoch i kn x Und was ist dieses kn? Naja, kn ist das n-fache von einer Grundfrequenz 2π über l. Das ist also die kleinste Frequenz, die ich noch in mein Intervall reinbekomme. Sie hat die Wellenzahl 2π über l. Und schließlich habe ich irgendwelche Gewichtungsfaktoren, fn Schlange, das sind meine Fourier-Koeffizienten. Ja, diese Formel hier oben sagt mir, wie ich aus den Fourier-Koeffizienten meine Funktion rekonstruiere. Aber die Frage ist natürlich, naja, wie komme ich überhaupt auf diese Fourier-Koeffizienten? Und da gibt es also die umgekehrte Formel. Hier bekomme ich also aus der Funktion die Fourier-Koeffizienten. Und wenn ich die berechnet habe, kann ich sie in die obere Entwicklung einsetzen und habe meine Funktion also als Fourier-Reihe dargestellt. Ihr seht, in der inversen Formel muss ich integrieren über x und ich bekomme etwas, was noch abhängt von n, einem Index. Ich integriere über das Intervall i und das sind also genau diese Intervalle, die hier bis auf die Länge beliebig gewählt werden können. Ja, jetzt können wir das alles an einem Beispiel ausprobieren. Wir haben hier die Sägezahnfunktion gegeben und die sieht so aus, f von x gleich x auf einem Intervall von minus pi bis pi. Das heißt, das Intervall können wir uns schon mal notieren. Und die Länge dieses Intervalls von minus pi bis pi ist also 2pi. Und ihr seht, die Funktion ist so definiert, dass sie außerhalb dieses Intervalls periodisch weitergeht. Wenn ich also um 2pi nach rechts springe, also aus diesem Intervall hinaus springe, dann bekomme ich wieder den gleichen Funktionswert wie innerhalb meines Intervalls. Und schließlich muss ich die Funktion noch an den Intervallrändern definieren. Die habe ich ja hier in der Definition rausgenommen, weil hier echt kleiner steht. Und da setze ich einfach auf 0. Das ist aber eigentlich nicht so wichtig für unsere Rechnung. Ja, wir haben also das Intervall festgelegt. Wir haben seine Länge gefunden und jetzt brauchen wir noch das kn, was in dieser Formel für die Fourier-Koeffizienten auftaucht. Das ist also 2pi über l mal n. In unserem Fall ist l gleich 2pi, also haben wir 2pi über 2pi mal n, also ist kn einfach nur n. Ja, jetzt können wir also die Fourier-Koeffizienten bestimmen. Das heißt, unsere Integration läuft über dieses Intervall von minus pi bis pi. Und dann geht's los, e hoch minus i und unser kn ist gleich n. Und unsere Funktion auf diesem Intervall von minus pi bis pi ist einfach nur x. Ja, das möchten wir gerne integrieren. Und das schreit förmlich nach einer partiellen Integration. Lasst uns sagen, das ist ein v' und das ist ein u. Dann können wir dieses x hier ableiten, das v' ist leicht zu integrieren und das vereinfacht unser Integral auf jeden Fall. Lasst uns schauen, was hier rauskommt. Es kommt also raus 1 über minus in mal e hoch minus in x mal x in den Grenzen von minus pi bis pi. Das ist also unser v und das ist das u. Minus das Integral wieder in unserem Intervall von minus pi bis pi. Von. Diesmal brauchen wir also v und u Strich und v ist also e hoch minus in x mal 1 durch minus in und u Strich ist einfach nur 1. Ja, und hier kommt der Punkt, wo man ein bisschen aufpassen muss. Wir haben hier beim Integrieren der e-Funktion durch n geteilt, aber n läuft von minus unendlich bis unendlich, nimmt also alle ganzen Werte an, insbesondere den Wert 0. Das heißt, wir hätten hier für n gleich 0 durch 0 geteilt. Das wollen wir natürlich nicht. Wir müssen diesen Fall gesondert betrachten. Also müssen wir hier erstmal den Fall n ungleich 0 betrachten und den Fall n gleich 0 schauen wir uns später nochmal an. Ja, lasst uns ein bisschen vereinfachen. 1 durch minus i ist nichts anderes wie plus i durch n. Und jetzt muss ich also meine Integrationsgrenzen einsetzen. Und was bekomme ich? Ich bekomme an der oberen Grenze e hoch minus i mal n mal pi minus e hoch minus i mal n mal minus pi, das gibt also insgesamt plus pi, und das mal minus pi. Also ich ziehe das Minus hier nach vorne. Das ist also dieser Term. Und im nächsten Term muss ich hier weiter integrieren. Ich vereinfache wieder diesen Vorfaktor. 1 durch minus i ist i. Da habe ich also minus i über n mal. Jetzt das Integral der e-Funktion kann ich gleich ausführen. Das gibt mir wieder diesen Vorfaktor runter von 1 über minus i n mal die e-Funktion in den Grenzen von minus pi bis pi. Ja, jetzt stelle ich fest, dass diese e-Funktion anders geschrieben werden kann, nämlich ich kann das n hier als Potenz rausziehen und dann bekomme ich e hoch minus i pi und das Ganze hoch n. Aber e hoch minus i pi ist ja nichts anderes wie minus 1. Das heißt, ich habe hier minus 1 hoch n. Das gleiche kann ich auch mit e hoch plus i pi machen. Auch das ist minus 1 hoch n. Das heißt, ich habe hier zweimal den gleichen Ausdruck stehen und ich kann die beiden zusammenfassen. Habe also insgesamt i über n mal 2 mal pi mal minus 1 hoch n. Das ist also diese vordere Klammer. Und jetzt geht es weiter mit der hinteren Klammer. Und da habe ich also Minus mal Minus gibt Plus. Die i's lassen sich herauskürzen. Dann habe ich also Plus 1 über n Quadrat. Und jetzt muss ich die e-Funktion auswerten an den beiden Grenzen. I hoch Minus i n pi minus i hoch Plus i n pi. Und genau die gleiche Argumentation wie vorher habe ich auch hier. Das ist also minus 1 über n und das ist ebenfalls minus 1 über n. Diesmal haben die beiden Terme unterschiedliches Vorzeichen, das heißt, die heben sich weg. Und mir bleibt nur dieser vordere Term, 2 pi i über n mal minus 1 hoch n. Ja, und das ist genau der Fourier-Koeffizient für den Fall n ungleich 0. Jetzt müssen wir diesen Fall n gleich 0 gesondert betrachten. Also lasst uns schauen, f0 Schlange ist gleich das Integral von minus pi bis pi dx und e hoch minus i mal 0 mal x ist einfach nur eine 1. Das heißt, ich habe hier nur noch mein x, das ich integrieren möchte. Das ist natürlich einfach zu integrieren. Das gibt mir ein halb x Quadrat in den Grenzen von minus pi bis pi. Und das ist also ein halb pi Quadrat minus minus pi Quadrat ist wiederum pi Quadrat. Und wir sehen, die beiden Terme heben sich weg. Das heißt, hier bekomme ich eine 0. Okay, jetzt wo wir die Koeffizienten dastehen haben, lasst uns nochmal schauen, wie wir wieder die Reihe aufbauen. Die sieht also so aus. 1 über l mal die Summe n läuft von minus unendlich bis unendlich über unsere Basis i hoch i kn x mal die Koeffizienten von gerade eben. Also f von x ist gleich 1 über l. Okay, unser l ist 2 pi, also haben wir 1 über 2 pi mal die Reihe von n gleich minus unendlich bis plus unendlich. Allerdings müssen wir den Fall n gleich 0 ja rausnehmen. Der gibt uns keinen Beitrag. Den können wir einfach aus der Summe streichen. Also n ungleich 0. Noch als Zusatzbedingung. Dann kommt also unsere Exponentialfunktion. E hoch i kn mal x. Kn haben wir hier oben. Das ist einfach nur n. Und unsere Fourier-Koeffizienten, die stehen also hier. Da haben wir also 2 pi über n mal minus 1 hoch n. Ja, hier lässt sich noch das 2 pi rauskürzen, aber sonst kann man nicht mehr viel tun. Und das ist also die Fourier-Entwicklung von der Sägezahnfunktion. Als nächstes müssen wir noch zwei von den Termen aus dieser Reihe addieren und sie plotten, und zwar den Term für den Index n gleich minus 1 und den Index plus 1. Ich habe diese Summe mal so genannt, f und in Klammern minus 1 und 1 von x. Ja, und hier muss ich also einfach die entsprechenden Summanden rauspicken. Für n gleich minus 1 habe ich also i durch, ja, n ist jetzt minus 1, mal minus 1 hoch minus 1, mal e hoch i mal minus 1 gibt minus i mal x. Plus, jetzt kommt der Summand für n gleich plus 1 und der geht also ganz genauso. Und jetzt kann ich hier ein bisschen was vereinfachen. Minus 1 hoch minus 1 ist einfach nur minus 1. Das hebt sich gegen dieses minus 1 weg. Da bekomme ich also einfach nur ein i mal i hoch minus ix. Und hier hinten habe ich also ein Minus insgesamt als Vorzeichen, minus i mal i hoch ix. Und ihr seht, das sieht schon ziemlich gut nach einem Sinus aus. Lasst uns das erweitern mit 2i. Und dann haben wir also 2i mal das i klammere ich noch raus und habe dann in der Klammer nur noch i hoch minus ix minus i hoch ix und noch ein 2i unten, mit dem ich erweitert habe. Und dann stelle ich fest, dass ich hier vorne insgesamt ein Minus bekomme. Dieses Minus kann ich in die Klammer reinziehen und dann habe ich also 2 mal i hoch ix minus i hoch minus ix. Und unten tut sich nichts. Und da habe ich also tatsächlich meinen Sinus wiedergefunden mit einem Vorfaktor von 2. Ja, wie sieht das dann aus? Lasst uns schauen. Das sieht dann ungefähr so aus. In Blau haben wir die Sägezahnfunktion. Also ihr seht, sie ist einfach nur f von x gleich x. Die Ursprungsgerade mit Steigung 1. Und wenn ich aus meinem Definitionsintervall von minus pi bis pi rausgehe, dann wiederholt sie sich periodisch. Und in grün haben wir diese zwei Terme für n gleich 1 und minus 1, die insgesamt den Sinus ergeben. Und ihr seht, der Sinus nähert die Funktion jetzt noch nicht so schön an, aber als allererste Näherung schon mal nicht schlecht. Und ihr könnt euch denken, wenn wir mehr Terme aus dieser Reihe nehmen würden, dann wird die Näherung immer besser. Ja, jetzt haben wir den Term für n gleich 1 und n gleich minus 1 in einen Sinus umgeschrieben. So wie die Reihe ausschaut, wird das wahrscheinlich auch für alle anderen Terme funktionieren. Das ist zwar in der Aufgabenstellung nicht verlangt, aber lasst uns das trotzdem machen. Unsere Fourier-Entwicklung sieht also so aus. Ja, wie können wir das machen? Ihr seht, ich habe hier immer Pärchen von zueinander passenden e-Funktionen, nämlich zu jedem n habe ich noch die zugehörige e-Funktion für minus n, so wie oben 1 und minus 1. Was passiert, wenn ich mir diese beiden zugehörigen Terme anschaue? Mit dem Faktor minus 1 hoch n passiert gar nichts. Ob hier oben ein positives oder ein negatives n steht, spielt keine Rolle. Es spielt nur eine Rolle, ob es gerade oder ungerade ist. Das heißt, der ist in beiden Termen, die zueinander gehören, gleich. Die e-Funktion ist einmal positiv, einmal negativ, das ist gut. Die wollen wir ja zusammenfügen zu hoffentlich einem Sinus. Und dieses n hier, das dreht mir genau das Vorzeichen der beiden Terme. Das Vorzeichen ist also immer entgegengesetzt. Und genau das will ich auch bei einem Sinus haben. Da sind die beiden Exponentialfunktionen mit ungleichem Vorzeichen. Also, was mache ich? Ich stutze meine Reihe zurecht. Die soll jetzt nur noch laufen von 1 bis unendlich, also nur die positiven Indizes. Die negativen nehme ich mit, indem ich beide Terme auf einmal schreibe, für positives n und für das dazugehörige negative n. Und den Term n gleich 0, den haben wir ja eh schon rausgenommen gehabt aus der Reihe. Ja, für positives n, da muss ich einfach nur abschreiben, was eh schon da steht. Und jetzt möchte ich noch die negativen mitnehmen. Und da brauche ich einfach den gleichen Term nochmal, aber an der Stelle minus n. Da habe ich also plus i über minus n, minus 1 hoch minus n, e hoch minus i n x. Und ihr seht, ich kann hier ein bisschen was ausklammern. Ich habe nämlich i über n mal minus 1 hoch n, das kann ich ausklammern. Und dann bleibt mir in der Klammer i hoch i n x minus, das ist dieses Minus hier vorne, i hoch minus i n x. Ich habe benutzt, dass minus 1 hoch minus n und minus 1 hoch n gleich sind. Dann konnte ich das ausklammern. Ja, und jetzt muss ich das Ganze wieder mit dem Faktor 2i erweitern, so wie wir das vorher schon gemacht haben. Dann habe ich also 2i mal i über n mal minus 1 hoch n. Und das, was in der Klammer steht, durch 2i ist nichts anderes wie der Sinus von diesmal n mal x. Ja, hier vorne kann ich noch ein bisschen was vereinfachen. Das i Quadrat gibt mir einen extra Faktor von minus 1. Das kann ich in diese minus 1 Potenz mit reinnehmen und bekomme also 2 über n mal minus 1 hoch n plus 1 mit diesem extra Minus mal Sinus von nx. Und so haben wir also unsere Fourier-Entwicklung ursprünglich in komplexen E-Funktionen umgeschrieben in eine Sinusreihe. Wobei mir auffällt, dass ich die Summationssymbole vergessen habe, aber das kann man ja ergänzen. Das ist also die Sinusreihe. Ja, das wäre es mit der Aufgabe. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.